Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Hallo, liebe ZuhörerInnen hier beim Hörgang. Heute geht es um einen spannenden Fall einer jungen Frau mit triple-negativem Brustkrebs, der die behandelnden Onkologen vor einige Überraschungen gestellt hat. Seien Sie gespannt auf die Diskussion unserer beiden Brustkrebsexperten. Dr. Clemens Dormann hat diesen Fall mit in den Podcast gebracht. Er ist Onkologe und Brustkrebsexperte und arbeitet in der medizinischen Onkologie und Hämatologie am Ordensklinikum Barmherzige Schwestern in Linz. Hallo, Herr Dr. Dormann.
Hallo, schönen guten Nachmittag.
Und sein Gesprächspartner ist Professor Dr. Gabriel Rinnerthaler. Er leitet die Programmdirektion für das Mammakarzinom in Graz und hat dort einen Lehrstuhl für translationale Brustkrebsforschung. Hallo, Herr Professor Rinnerthaler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und bevor wir beginnen, dank der Unterstützung der Firma Gilead Sciences GmbH konnte dieser Podcast realisiert werden. Aber jetzt endlich zum Fallbericht. Bühne frei für Sie beide, Dr. Dormann, Professor Rinnerthaler.
Wie bereits eingangs erwähnt, es geht um eine junge Patientin, 40 Jahre alt, war sie bei Erstdiagnose. Sie hat sich im Jänner 2023 aufgrund einer schmerzhaften Lymphknotenschwellung im Bereich der linken Achsel im niedergelassenen Bereich in Abklärung begeben. Es zeigten sich hier auch sonografisch gleich mal hochsuspekte Lymphknoten. Eine Mammographie wurde niedergelassen angeschlossen. Hier konnte kein eindeutig pathologisches Korrelat in der Brust identifiziert werden. Leider hat es dann fast 2 Monate gedauert, bis die Patientin ihren Weg zu uns ins Brustgesundheitszentrum gefunden hat, wo noch unmittelbar bei Erstvorstellung auch eine histologische Sicherung durchgeführt wurde, dem leider ein hochproliferatives, schlecht differenziertes, triple-negatives Mammakarzinom zutage förderte. Wir handhaben solche Fälle dann so, dass wir zunächst in ein systemisches Staging gehen. Aufgrund der Aggressivität der Erkrankung des jungen Patientinnenalters und der Latenz von den ersten Beschwerden bis zur histologischen Abklärung haben wir auch hier versucht, das so schnell wie möglich durchzuführen. Wir versuchen in diesen Fällen nach Möglichkeit das systemische Staging mit einem FDG-PET-CT durchzuführen und das lokale Staging mit einer MR-Mammographie.
Clemens, wie du gesagt hast, FDG-PET führt nicht durch. Wie lang sind denn da bei euch circa die Wartezeiten?
Da muss ich sagen, in solchen Fällen zum Glück relativ kurz. Wir haben für unsere Mammapatienten ein relativ großes Kontingent an reservierten Slots, sodass wir hier oft sehr zeitnah agieren können. Und in solchen Fällen, wenn wirklich das eine derart ungünstige Biologie, eine derart aggressive Erkrankung ist, haben wir schon auch die Möglichkeit, einen Einschubtermin mal zu bekommen. Ich kann es in dem Fall jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, das Bett war 1-2 Wochen nach Erstvorstellung schon. Also das ist dann relativ zügig auch möglich gewesen. In dem Fall, ohne dem es vorgreifen zu wollen, genau in diesem PET-CT war dann sozusagen auch die Krux beziehungsweise der zeitliche Druck, dass wir nämlich die Befundbesprechung und Therapieaufklärung am selben Tag hatten, wo das PET-CT durchgeführt wurde, wo natürlich hier noch kein finaler Befund dann fertig war.
Also ich bin da ganz bei dir, dass in solchen Situationen bei High-Risk-Kationen PET-CT-Untersuchungen wirklich einen hohen Stellenwert haben, wenn man die entsprechende Infrastruktur haben, weil, wie du sagst, es ist schon relevant zu wissen, handelt es sich um eine frühe, potenziell kurative Erkrankung oder eine metastasierte?
Und genau das ist es, sage ich mal, wo es schon knifflig geworden ist. Zunächst waren im PET Veränderungen im Knochenmark noch eher als reaktiv beschrieben. Der Befund war noch nicht frei. Meine Kollegin hat dann die Patientin auch eher in Richtung kurative Therapie aufgeklärt. Leider wurde der Befund dann revidiert und die Veränderungen wurden als hochgradig metastasensuspekt eingestuft, was natürlich eine gänzliche Änderung des therapeutischen Schemas darstellt. Und wir haben auch hier das Problem, hätten wir konventionell Stage mit einem reinen Kontrastmittel-CT, wäre die Patientin als N0 durchgegangen. Also wirklich so, wie du sagst, bei diesen Patientinnen mit hohem Risiko, da ist schon ein möglichst umfangreiches systemisches Staging anzustreben und da ist aus meiner Sicht die beste Modalität das PET-CT mit all den Einschränkungen, die halt die Verfügbarkeit mit sich bringt.
Ja, das kann ich nur unterstreichen.
Und Zeit ist natürlich auch ein Faktor. Man möchte natürlich so schnell wie möglich dann gerade bei jungen Patienten mit aggressiver Biologie die Therapie beginnen. In dem Fall muss man sagen, hat man nichts Gutes getan, weil die Patientin war natürlich dann schon sehr niedergeschlagen, wie wir dann die kurative Therapie nicht wie geplant beginnen konnten, sondern mit ihr besprechen mussten. Es könnten durchaus Metastasen vorliegen. Eine weitere Abklärung, in dem Fall mit Knochenmarkbiopsie, ist erforderlich. Die hat dann auch leider die Knochenmarkkarzinose bestätigt, bei Erstdiagnose prognostisch sicherlich auch keine günstige Situation. Und das war natürlich dann eine völlige Änderung der Situation. Eine junge Frau, 3 kleine Kinder, geht davon aus, ja, sie hat Brustkrebs, es wird eine schwierige Zeit, sie ist eingestellt auf 6 Monate Therapie und dann die kurative Operation und dann auf einmal ganz anders. Und damit war das schon in den Gesprächen sehr, sehr schwierig, da wieder auf einen guten Weg, auch auf ein Vertrauen wiederzukommen, weil die Patientin war natürlich nachvollziehbar erschüttert über diese grundlegende Änderung. Und ich glaube, hier hätte man wahrscheinlich Besseres getan, wenn man sich diese 1-2 Tage mehr Zeit genommen hätte, bis der Befund fertig ist, dass man ihn bespricht und bis vielleicht auch das Tumorboard erfolgt ist.
Und darf ich fragen, dann für die weitere Therapieentscheidung für das metastasierte triple-negative Mammakarzinom bezüglich Biomarker, woraus habt ihr die gemacht? War das dann aus der Knochenbiopsie oder aus dem Primum? Und zweite Frage, welche Biomarker habt ihr dann durchgeführt, um eben eine entsprechende erste Therapieentscheidung zu treffen?
Also erstinstanzlich haben wir in dem Fall natürlich das PD-L1 bestimmt. Das ist, sage ich mal, für die Erstlinie aus meiner Sicht der eine Biomarker, der relevant ist, nämlich für den Einsatz der Immuntherapie in der ersten Linie. Wir haben das in dem Fall aus dem Primum bestimmt, einfach um halt doch ein bisschen Zeit zu sparen. Er ist überhaupt PD-L1 positiv, in dem Fall mit dem Companion Diagnostic Antikörper SB142 gefärbt mit einem IC-Score von 10%. Dementsprechend hat sie dann auch in der ersten Linie das Napaclitaxel mit Atezolizumab in der bekannten Dosis analog dem Impassion 130 Protokoll bekommen. Wir haben dann mit der Erstlinientherapie begonnen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir begonnen haben, hat die Patientin dann nebst den Schmerzen auch schon B-Symptomatik im Sinne von Fieber und Nachtschweiß entwickelt. Das hat sich erfreulicherweise schon während dem ersten Therapiezyklus deutlich gebessert. Relativ rasch, ungefähr zur Mitte des zweiten Zyklus bei diesem Knochenmarksbefall, nicht ganz unerwartet, haben sich dann therapieassoziierte Zytopenien, insbesondere eine Neutropenie Grad 2 und Anämie Grad 1 dargestellt. Prinzipiell ohne Infektkomplikation, aber um die Dosisdichte der Therapie aufrechtzuerhalten, haben wir dann eine GCSF-Substitution auch begonnen. Damit war die Zytopenie nicht immer ganz gut kontrolliert. Allerdings, gegen Ende des zweiten Zyklus hat die Patientin dann zunehmend über generalisierte muskuloskeletale Schmerzen geklagt. Sie war dann auch 2-mal hospitalisiert. Im Rahmen der 2. Hospitalisierung aufgrund dieser generalisierten Schmerzen, die so ausgeprägt waren, dass dann auch eine opiatbasierte analgetische Therapie begonnen werden musste, zeigte sich lokal im Ultraschall in diesem axillären Lymphknotenpaket schon ein Progress, auch serologisch, die Entzündungsmarker waren deutlich erhöht, ohne dass man einen Infektfokus gehabt hätten. Die LDH ist zu diesem Zeitpunkt auf über 3000 angestiegen. Der Druck war also so groß, dass noch vor Einlangen des systemischen Stagings mittels CT, rein basierend auf dem lokalen Ultraschall, den Labobefunden und der ausgeprägten Klinik der Patientin mit B-Symptomatik, die Entscheidung getroffen wurde, auf die Zweitlinientherapie zu wechseln. Das CT-Staging bestätigte dann auch den systemischen Progress. In dem Fall aufgrund der Dynamik der Erkrankung, der Progression nach nur 2 Zyklen Erstlinientherapie haben wir uns dann auch für das Antikörper-Chemokonjugat Sacituzumab Govitecan entschieden, mit wirklich sehr, sehr gutem Erfolg. Die Klinik war innerhalb des ersten Zyklus, zu Beginn des zweiten Zyklus schon deutlich besser. Wir konnten dann auch im Rahmen der ersten paar Zyklen die opiatbasierte Schmerztherapie ausschleichen. Die B-Symptomatik hat sich weitgehend zurückgebildet. Die Laborparameter haben sich fast bzw. gänzlich wieder normalisiert. Im Zuge der Schmerzen war es auch so, dass die Patientin schon eine beginnende Einschränkung des Allgemeinzustands erlitten hat. Für eine junge Mutter, die 3 Kinder zu versorgen hat, war das schon ein relevantes Thema. Und innerhalb der ersten 2-3 Zyklen hat sie sich auch hier deutlich gebessert und war wieder voll belastbar und voll im Alltag einsatzfähig.
Darf ich dazu was fragen? Das Sacituzumab Govitecan, getestet in der Essence-Studie, hatte als Einschlusskriterien zumindest 2 Chemotherapie-Vorlinien, einer davon gegebenenfalls im frühen Setting. Und wenn man das hier so betrachtet, bei einer primär metastasierten Patientin müsste man eigentlich, wenn man die Studiendaten sehr genau nimmt, eine andere Chemotherapie-Vorlinie machen. Warum habt ihr euch für das Sacituzumab Govitecan bereits hier in der Zweitlinie entschieden? Klammer auf, so wie es auch ich tun würde, Klammer zu.
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Du hast die ASCEND-Studie schon erwähnt und wir müssen halt sagen, Sacituzumab Govitecan oder SG ist halt hier getestet gegen klassische Zweitlinien-Monochemotherapie. Es war kein Vergleich mit einem Anthracyclin, es war kein Vergleich mit einem Platin. Das heißt, wie diese beiden Substanzen jetzt im Vergleich dazu abschneiden, wissen wir nicht. Und eine klassisch schlechtere Zweitlinientherapie, Eribulin oder so, würden wir es auch nicht geben wollen, wenn wir großen therapeutischen Druck haben und wissen, dass es SG, PFS und OS verlängert. Ein zweiter Punkt natürlich auch, ein Progress noch vor dem ersten geplanten Staging zeigt, eine klassische zytostatische Chemotherapie hat in dem Fall nicht gewirkt. Die Änderung des Mode of Action weg von der ungezielten Chemo auf die zielgerichtete Chemo mit dem ADC war halt für uns in der Situation, so wie du auch sagst, für dich und hoffentlich für die meisten andere der Grund, das so zu machen und nicht jetzt ganz klassisch auf der Zulassung bzw. der Studie zu bestehen, wobei du natürlich völlig recht hast, es hätte eine weitere Linie bedurft, um ganz korrekt zu sein.
Und ein weiteres Argument aus meiner Sicht für SG in der Situation ist sicher auch, dass wir hier nicht nur eine Verlängerung des BFS wollen, sondern dass auch der Response wichtig ist und eine höhere Responsrate, wie du so schön geschildert hast, hat vor allem sie davon profitiert. Durch das Zurückdrängen der Erkrankung ist ja das zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität gekommen.
Wir müssen auch sagen, dass die Verträglichkeit von der Therapie sehr gut war. Sie hat anfangs ein bisschen Diarrhoe gehabt, ist sie mit der symptomatischen Therapie gut zurechtgekommen. Das war nicht einschränkend. In dem Wissen der Knochenmarkkarzinose und der Tatsache, dass sie schon ein Paclitaxel, einen Wachstumsfaktor gebraucht hat, haben wir natürlich mit einer primären Stimulation gleich begonnen. Damit war die Neutropenie auch über die Therapie, muss ich sagen, gut kontrollierbar. Es war dann auch so, dass im Verlauf die Anämie zugenommen hat, sodass wir hier auch eine ESA-Therapie beginnen mussten. Aber mit diesen beiden Wachstumsfaktoren haben wir eigentlich den gesamten Therapiekurs ohne große Unterbrechungen, ohne schwere Infektkomplikationen gut über die Bühne gebracht.
Bitte auch noch um einen grundsätzlichen Kommentar, wie du GCSF bei SG in der Zweit-Drittlinie siehst. Großzügiger Einsatz oder erst dann, wenn wirklich Probleme auftreten?
Also ich sehe es als sehr, sehr großzügigen Einsatz. Ich denke mal, bei dieser Patientin war das schon ganz klar. Die hat in der letzten Therapielinie, wo die Neutropenierate deutlich geringer ist als mit dem SG, hatte die schon einen Bedarf an Wachstumsfaktoren, um die Dosisdichte der Therapie aufrechtzuerhalten. Da ist es schon mal ganz klar. Wenn ich es in vorangegangenen Therapien gebraucht habe, werde ich es im SG wieder brauchen. Wenn das jetzt Patienten sind, wo ich mir generell Sorgen mache, dass eine Infektkomplikation hier limitierend ist, ältere, komorbide Patienten, wäre ich generell großzügig. Das tun wir in Linz eigentlich seit Beginn der Therapie. Und ich muss sagen, meine persönlichen Erfahrungen sind damit sehr gut und auch dadurch sehr gut, weil ich habe de facto keine höhergradigen Neutropenien, ja keine Unterbrechungen, keine größeren. Das hat sich bei mir in der klinischen Routine wirklich bewährt. Ich setze hier grundsätzlich kurzwirksames GCSF ein, kein degeliertes. Brauche hier 1 bis 2 Applikationen nach jeder Therapie und komme damit sehr, sehr gut zurecht.
Und dieses Vorgehen, was du gerade geschildert hast, was wirklich sinnvoll ist, hat sich ja vor kurzem in einer Phase-2-Studie gezeigt, dass man dadurch die Neutropenieraten wirklich verringern kann. Das war die Primet-Studie, wo einfach prophylaktisch Tag 2 und 3 beziehungsweise dann 9 und 10 ein kurzwirksames GCSF gegeben worden ist und dadurch die Neutropenierate deutlich verringert werden konnte, aber auch Therapiebrüche.
Siehst du einen Stellenwert für das Degelierte, wie es ja auch manche macht?
Also wenn das Begolierte, dann würde es erst geben nach dem Tag 8, also nach der zweiten Gabe, aufgrund einfach des Wirkungsprofils und wenn es notwendig ist, nach dem Tag 1 das Kurzwirksame. Also ich denke, es ist wichtig, dass man an einem Zentrum ein gemeinsames Vorgehen hat und eben, dass nicht eine individuelle Entscheidung jedes einzelnen Arztes ist, sondern dass es da schon ein zentrumspezifisches Vorgehen gibt.
Und was man halt, glaube ich, nochmal sagen muss, dass sich über die Zentren hinweg der großzügige Einsatz eigentlich bewährt hat.
Ja.
Also ich kenne niemanden in Österreich, der da sehr zögerlich ist, sehr zurückhaltend ist, die Wachstumsfaktoren einzusetzen, weil einfach, glaube ich, auch die klinische Realität wirklich bewiesen hat, dass wir weniger Komplikationen haben, weniger Unterbrechungen, weniger Abbrüche. Und das ist schon auch sehr wichtig.
Ja. Clemens, wie ist dann der Verlauf weiter gewesen?
Ja, wir haben dann mit der Zweitlinientherapie ein 3-mal so langes progressionsfreies Überleben geschafft als mit der Erstlinientherapie. 6 Monate, also 9,5 Zyklen hat die Patientin bekommen. Nach dem 9. Zyklus zeigte sich im PCD, nachdem wir zunächst ein sehr, sehr gutes Ansprechen hatten, ein punktueller metaboler Progress. Wir haben versucht, ein Oligoprogressionskonzept umzusetzen, um jene Lokalisationen im Knochen zu bestrahlen, die metabolprogredient waren. Leider war es dann so wie auch im ersten Progress, dass dann die Erkrankung wirklich enorme Dynamik entwickelt hat und binnen einem Monat, wo die Patientin asymptomatisch war, sie wieder massivste Schmerzen entwickelt hat, wieder entsprechend opiatbedürftig war, wieder B-Symptomatik entwickelt hat, bevor apparativ diagnostisch der Progress apparent gewesen ist und dann eine Drittlinientherapie begonnen werden musste. Man hat sich dann hier entschieden für die Kombination Carboplatin-Gemcitabin. Auch auf diese Drittlinientherapie hat die Patientin erfreulicherweise wieder sehr schnell und rasch angesprochen, auch wieder klinisch deutlich profitiert. Also so schnell und schwer, wie diese Symptomatik immer im Progress aufflackert, so schnell zum Glück ist es uns bis jetzt auch immer gelungen, sie mit einer neuen Therapie zu kontrollieren. Und warum das so war, das liegt eben in der molekularen Analyse, die wir hier durchgeführt haben, wo wir zwar jetzt kein klassisches Hochrisikogen identifizieren konnten. Aber es waren doch Veränderungen, wie zum Beispiel die BRAT51C-Mutation, die wir nachweisen konnten, die vielleicht auch dieses gute Ansprechen auf das Platin erklärt. Generell bei der Patientin viele Veränderungen, diverse Mutationen, auch in TP53, RB1, Zugewinne in MYC, Zugewinne in PIK3CA, also schon in Summe das Bild eines genetisch instabilen Tumors mit ungünstiger Prognose, aber wie gesagt, gutem Ansprechen auf SG und wahrscheinlich gerade 51C bedingt auch gutem Ansprechen aufs Platin.
Wie lange ist jetzt unter der Therapie, also unter der Triclinientherapie mit Platin plus Gemcitabin?
9 Monate.
9 Monate, beeindruckend. Und es geht ihr soweit gut?
Es geht ihr klinisch soweit gut. Sie ist jetzt schon ein bisschen durch die lange Platintherapie gezeichnet. Es sind auch die sonstigen Verpflichtungen, die sie halt mit den Kindern hat. Es ist halt auch leider so, dass im privaten Umfeld einige Herausforderungen für die Patientin sich ergeben haben. Sie spricht noch an, also wir planen die Therapiefortsetzung und ja, soweit können wir nur das Beste hoffen.
Es ist wirklich ein schöner Fall, den du da ausgewählt hast. Zum einen die Geschwindigkeit, die wir brauchen in der Abklärung und beim Therapiestart bei so hochproliferativen, fortgeschrittenen Tumoren und welche Probleme wir teilweise dann im Alltag haben, auch diese Geschwindigkeit entsprechend umzusetzen. Dann auch die Frage immer der Biomarker für die Erstlinientherapie. Wir brauchen, glaube ich, eine gute Zusammenarbeit mit der Pathologie, dass wir auch alle Biomarker schnell zur Verfügung haben, PD-L1, ICS-Score und CPS. Und dann auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du gebracht hast, die SG in der Zweitlinie, was, glaube ich, großteils so gemacht wird. Weil das eine sind ja einfach immer die klinischen Studien, die gewisse Einschlusskriterien haben. Und das zweite ist immer, wie wir das Ganze extrapolieren, um eben unsere Patientinnen bestmöglich behandeln zu können. Und wie wir auch beide aus unserem gemeinsamen Register, dem AGMD-MBC-Register wissen, verlieren wir pro Therapielinie doch einen relevanten Anteil an Patientinnen, welche nicht zur nächsten Therapielinie kommen aufgrund der nicht bestehenden Belastbarkeit aufgrund des Todes, dass hier schon die Sequenz eine relevante Rolle spielt und wir für jede Situation die bestmögliche Therapie wählen sollten.
Das ist halt auch dann jene Therapie möglichst früh einzusetzen, die halt nicht nur das progressionsfreie Überleben, sondern das Gesamtüberleben verlängert. Das Gesamtüberleben, die Zeit, die noch bleibt, ist, glaube ich, das, was für die Patienten der relevantere Endpunkt ist. Und solche Therapien, die das wirklich können, gibt es nicht wahnsinnig viele. Und die, die das können, sollten wir dann wirklich frühzeitig geben, dass trotzdem möglichst viele Patienten davon profitieren können.
Also beim triple-negativen Mammakarzinom stimme ich da vollkommen zu. Beim Hormonrezeptor-positiven ist es schwierig aufgrund dieser langen Post-Progression-Zeiten, wo statistisch dann schwieriger wird. Ich glaube, was dann noch ein dritter wichtiger Punkt ist zum Over-Survival und BFS, ist wirklich die Ansprechrate. Wenn man gesehen hat bei der Patientin, die bei euch in Behandlung ist, dass die einfach davon profitiert hat, dass die Ansprechrate hoch ist, sie auch diese erleben konnte und dadurch eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität hat. Ja, vielen Dank, Clemens, für diese tolle Präsentation und auch für die Auswahl dieser Patientin. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davon auch profitieren konnten, wie eben das Management von Patientinnen mit einem triple-negativen Mammakarzinom sein kann, was die Herausforderungen sind. Und es hat mir Freude gemacht, mit dir diesen Fall diskutieren zu dürfen.
Gabriel, das kann ich genauso zurückgeben. Es war mir eine Freude, den Fall mit dir zu diskutieren und zu sehen, dass wir auch, wenn wir nicht ganz streng nach Regelwerk waren, doch eine gute Entscheidung getroffen haben, die sich klinisch auch wirklich bewährt hat und dass die Patientin von der Therapie in dem Ausmaß profitieren konnte, wie sie profitiert hat.
Danke, Herr Dr. Dormann und Professor Rinnerthaler, für die tolle Präsentation des Falls, die spannende Diskussion mit diesen vielen interessanten Aspekten. Danke auch an Gilead Sciences GesmbH. Danke, liebe ZuhörerInnen, fürs Zuhören. Das war der Hörgang.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.